werden wir angelogen.
Wir werden in die Irre geführt, sagen wir so. Das ist deutlich zu sehen. Natürlich werden wir auch angelogen, aber das ist nicht so der typische Fall.
Und sind NGOs eigentlich ja eine Gefahr für die Demokratie und für uns alle?
Ja, auf jeden Fall. NGOs in dem Sinne von Near Government Organization, also regierungsnahe Organisationen, die von der Regierung bezahlt und koordiniert werden, aber so tun, als wären sie unabhängig und zensieren, was im Internet gesagt werden darf. Sie tun das praktisch als privatisiertes Wahrheitsministerium mit dem Geld und unter Aufsicht der Regierung. Und so ein Wahrheitsministerium wäre ja offenkundig eine Gefahr für die Demokratie. Und das, was tatsächlich da passiert, ist eben dasselbe, nur eben verdeckt hinter einem Schleier.
Also ich bin ehrlich, ich habe dein neues Buch, für das du jetzt 5 Jahre lang gearbeitet, recherchiert hast, nämlich Der Wahrheitskomplex, gelesen. Und ich habe mich oftmals an George Orwell erinnert, an 1984. Ging es dir genauso?
Ja, das ist so eine Mischung aus 1984 und Schöne neue Welt von Aldous Huxley, wo ich dran denken muss, dass die EU ihr erstes Faktenchecker-Netzwerk nannte sie SOMA, zynischerweise. Also
wow.
Kann man nicht vorstellen, dass das unbewusst war, weil das hat sich nicht so 100% aufgedrängt, die Abkürzung.
Ja.
Und SOMA war eben die Volksberuhigungsdroge in Schöne neue Welt. Immer wenn das Volk zu aufmüpfig wurde, hat es ein bisschen mehr SOMA gekriegt.
Ja, genau. Und das sind solche Sachen, wo ich auch denke, sind es Zufälle oder ist George Orwell und Huxley eher als eine Art Anleitung gesehen worden, dass man auch dann die Sachen 1:1 übernommen hat? Wie war da dein Erkenntnisstand?
Den Eindruck hat man oft, ja. Aber es sind ja auch gute Schriftsteller, die nehmen ja auch irgendwie auf, was in der Luft liegt und was stattfindet. Und das sind ja auch nicht unbedingt neue Erfindungen, dass man die Meinungen manipuliert und Begriffe umdeutet und so wie in 1984. Von daher, ja, beides irgendwie. Aber die brauchen die Anleitung vielleicht nicht. Das gibt ja doch sehr gut finanzierte Institute, die sich über sowas Gedanken machen.
Welche Erkenntnis aus deiner Recherche hat dich am meisten erschreckt? Wo du denkst, oh, das ist jetzt wirklich gefährlich.
In welchem Umfang das koordiniert ist und von wem, dass die Beziehungen zu Militär und Geheimdiensten so extrem intensiv sind, dass es fast alles in dem Komplex Teil einer hybriden Kriegsführung ist, wie das so schön heißt. Also man kann es Propagandakrieg nennen, ne? dass hier ein Propagandakrieg mit Russland geführt wird und da ist die Wahrheit halt das erste Opfer.
Gut, jetzt heißt das Buch Der Wahrheitskomplex. Ne? Ich werde es auch gerne für die interessierten Leser unten verlinken. Es ist auf jeden Fall erkenntnisreiche Lektüre. Der Untertitel ist, wie NGOs im Staatsauftrag unerwünschte Meinungen bekämpfen. Und das nicht nur erst seit Corona, sondern schon eigentlich länger. Also wir hatten ja, während Corona wurde jetzt bekannt, Joe Biden-Administration hat X, aber auch Facebook dazu angehalten, kritische Stimmen zu Lockdowns und so weiter zu tilgen. Wir hatten die Twitter-Files, wir hatten die RKI-Files. Da gab es ja eine Aneinanderreihung von eigentlich Skandalen, wie die öffentliche Meinung des Narrativ manipuliert wurde. Dahingehend für die geneigten Interessenten nichts Neues, aber für den unbescholtenen Bürger wohl doch, glaube ich, skandalöse Erkenntnisse. Also gerne mal reinschmökern, liest sich sehr kurzweilig, wie ich finde, hat mir doch aber das ein oder andere graue Haar und Falte erzeugt auf der Stirn. Genau, also wenn du das beschreibst, der Wahrheitskomplex, also deswegen habe ich dich auch gefragt am Eingang, werden wir angelogen? Die Narrative, die dieser Wahrheitskomplex verbreitet, die werden ja meistens auch dann von den Medien übernommen. Also wie infiltriert ist das System? Kannst du denn mal ein bisschen aufdröseln, den Komplex? Wo ist oben und wie sickert es nach unten?
Ja, also die Hauptsache in diesem Wahrheitskomplex liegt darin, die unerwünschten Narrative zu beseitigen, sodass nur noch die erwünschten übrig bleiben.
Das sind mal 2, 3 Beispiele.
Ja, an Narrativen ist natürlich, wo die Faktenchecker, die irgendwie an der Basis im Zentrum dieses Komplexes stehen, die haben ja jahrelang bekämpft die These, dass Covid-19 aus dem Labor stammen könnte.
Ja.
So lang, bis es dann zur herrschenden Meinung war und man erfahren hat, dass die Geheimdienste das schon lange wissen und so. In Sachen Krieg und Frieden ist sehr wichtig. Da gab es zum Beispiel die Episode, als die erste Sommeroffensive der Ukraine kam, dann gab es relativ bald Berichte, dass die nicht funktioniert.
Ja.
Und da kamen dann die Faktenchecker und haben ziemlich deutlich gesagt, dass das stimmt so nicht und am Ende auch, das soll man auch nicht sagen, weil das spielt nur dem Feind in die Hände. Da wurde es also ziemlich deutlich, so eine Warnung an die Medien, lasst das mal. Und das wurde dann auch nicht mehr gesagt, bis dann in den großen US-Zeitungen stand, die Offensive ist gescheitert, dann dürfte man das wieder sagen. Aber da ist danach sehr, sehr wenig gekommen und im Klima ist auch ein sehr wichtiger Bereich. Also die Behauptung, dass 99% der Klimaforscher der Meinung sind oder wissen, dass der Klimawandel ganz überwiegend menschengemacht ist, ist so eine These, die bis heute verteidigt wird. Oder in Migrationsthemen, dass die Kriminalität oder die Messerkriminalität gestiegen sein könnte, wurde viele, viele Jahre lang geleugnet und als nicht zu fundieren, die Daten fehlen, hingestellt, bis es irgendwann gar nicht mehr ging. Seit kurzem wird es dann doch zugegeben und nur noch irgendwie verharmlost, aber nicht mehr geleugnet.
Du hast ja auch fürs Handelsblatt geschrieben. Gab es da auch mal irgendwie Versuche, auf die Arbeit von dir einzuwirken oder von der Redaktion Vorgaben?
Also über meinen Brötchengeber möchte ich hier nicht direkt reden, aber...
Oder als Journalist generell
meine ich. Nein, so direkte Vorgaben gab es nicht, gibt es auch sehr selten. Aber ich beschreibe auch in meinem Buch allgemein, und das gilt da natürlich auch, wie schon in den traditionellen Medien, dafür gesorgt wird, dass eher die staatstragenden Narrative sich durchsetzen.
Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wer steht oben bei dem Wahrheitskomplex? Wer ist sozusagen die mächtigste NGO oder Leitstelle oder was auch immer? Und wer sind dann praktisch nur die Marionetten, die es ausführen?
Ja, ich glaube, es ist von oben her wäre es vielleicht schwer verständlich. Ich komme mal von unten her. Auf der Basis stehen die Faktenchecker, so wie Korrektiv oder DPA, die Nachrichtenagentur, hat auch Faktenchecker oder der Faktenfinder der Tagesschau. Die dürfen entscheiden, was alles falsch ist und nicht mehr verbreitet werden darf und die Leute diskreditieren, die es trotzdem verbreiten. Dann gibt es NGOs, die lizenzieren die Faktenchecker. Oh. Die sind natürlich auf europäischer Seite die EU gegründet, weil die Faktenchecker haben eine offizielle Rolle in den Gesetzen. Und es dürfen nur die zuverlässigen Institutionen Fakten checken in diesem Sinne. Insofern werden sie indirekt von der EU lizenziert. Dann gibt's NGOs, die erstellen schwarze Listen von unbotmäßigen Publizisten und Medien. Wow. Und organisieren dann Werbeboykotte, dass also im Hintergrund auf diesen schwarzen Listen sieht dann die gesamte Werbebranche, da sollen wir nicht werben, das ist gefährlich.
Hast du sowas gesehen? Also so eine Liste?
Die Liste ist riesig, die ist auch weltweit. Also der Global Disinformation Index war der wichtigste, sehr geheimdienstnah. Also der Leiter kam aus dem Geheimdienstmilieu, zugegebenermaßen. Die EU verweist auf die. Aber in den USA gab es Klagen, weil dort ist der Meinungsschutz noch ein bisschen stärker als bei uns. Da gab es Klagen von X unter anderem und ein paar Magazinen. Und als Vergleich hat Global Disinformation Index dann aufgehört, diese Listen zu erstellen.
Darf ich fragen, gibt es da auch also Medienbetriebe aus dem deutschsprachigen Raum, die man kennt, die da drauf standen, die praktisch boykottiert worden sind?
Die Listen sind nicht öffentlich.
Okay, also hast du auch nichts gesehen, okay.
Deutschland war da auch ein bisschen Pionier. Schon Ende 2016 hat dieser Gerald Hensel von Scholz & Friends, die pikanterweise die Pressearbeit, die PR-Arbeit für Demokratie leben, das Regierungsprogramm, das so diese Faktenchecker und den ganzen Komplex finanziert, der hat eine Werbeboykottkampagne gegen Tichys Einblick und Achgut 2016 schon organisiert. Das war damals noch ein Skandal und der musste dann auch gehen, weil es zu viel öffentlichen Druck gab. Er ging zu Hate Aid.
Oh.
Er ist einer der, hat eine NGO gegründet, die einer der Gesellschafter von Hate Aid ist. Damals war das noch ein Skandal. Inzwischen steht das im Digital Services Act der EU drin, als eine Maßnahme, die die Plattformen machen sollen, solche Werbeboykotte organisieren. Also skandalös.
Ja.
Aber ich muss zurück zu dem Wahrheitskomplex. Wir sind bei den Werbeboykotten. Dann gibt's Universitätsinstitute und Unternehmen, die im Auftrag des Staates oder der EU und mit deren Geld die Computerprogramme schreiben, mit denen das Internet ausgeforscht wird vom Wahrheitskomplex. Das wird denen zur Verfügung gestellt. Damit können sie oft in Real-Time, in Echtzeit das Internet ausforschen, sehen also direkt, wenn der Marc Friedrich oder der Norbert Hering irgendwas allzu Freches publiziert, was viral geht, und können da eingreifen. Dann gibt's Hinweisgeber und Meldestellen, also Hate Aid ist so ein Hinweisgeber und staatliche Meldestellen, wo jeder denunzieren kann, wenn jemand allzu sehr die Regierung kritisiert und so.
Wahnsinn.
In diesem Umfang dann die Staatsanwaltschaften, Kripo, Verfassungsschutz, die den Leuten Hausdurchsuchungen aufhängen oder die beobachten, Klagen an Hals hängen. Gab ja die berühmte Klage gegen Bendels, der dann 9 Monate auf Bewährung gekriegt hat für ein harmloses Meme. Dann werden wir jetzt eine Ebene höher gehen. Ich hoffe, ich habe die meisten wichtigen.
Ja.
Dann gibt's die NGOs, die diesen Faktenchecker und überhaupt Wahrheitskomplex koordinieren. Die heißen zum Beispiel Institute for Strategic Dialogue oder Atlantic Council. Das ist sowas wie der politische Arm der NATO. Die haben auch ein Framework, heißt es, Rahmenwerk, Disarm Framework. Das ist eine Abkürzung, schön militaristisch. Das hat das US-Militär entwickeln lassen und das ist seit 2023 das zwischen EU und USA vereinbarte Koordinationsinstrument für den ganzen Wahrheitskomplex, also wo die Faktenchecker untereinander mit den Behörden und innerhalb der EU und transatlantisch koordiniert werden. Also da wird in eine Matrix ganz genau aufgespalten, was zu einem Narrativ gehört. Und das so eingetragen und kategorisiert, dass man ganz systematisiert darüber kommunizieren kann und jeder gleich weiß, was Bescheid ist. Da gibt's dann wieder NGOs. Eine heißt Alliance for Europe, kennt keiner, ist aber ziemlich groß und wichtig.
Wow, okay.
Die ist in Deutschland und wird auch aus Deutschland finanziert.
Von wem? Vom Staat?
Ich glaube, überwiegend vom Staat, will es jetzt aber nicht schwören, aus dem Stand, und einer staatsnahen Stiftung. Die finanziert wiederum die Disarm-Stiftung in den USA, wahrscheinlich um das ein bisschen von Trump wegzuhalten, dass der nicht zugreifen kann, und macht die Kurse für die Faktenchecker und Hinweisgeber in Disarm, damit die genau wissen, wie sie richtig mit den Behörden zusammenarbeiten können und so. Also das wird sehr, sehr intensiv koordiniert, wie man daran sieht. Das ist nicht irgendwie ein wild gewachsenes Ding, sondern von der EU aufgebaut und eng koordiniert. Und dann gibt's letztlich darüber oder im Hintergrund noch die Gesetze, wie insbesondere den Digital Services Act auf EU-Ebene und sogenannte freiwillige Verhaltenskodizes, die die EU den Plattformen und anderen aufgedrängt hat. Diese Gesetze und Kodizes zwingen eben alle mitzumachen in diesem Wahrheitskomplex, dass die Plattformen die Faktenchecker und die Hinweisgeber nutzen müssen und auf die hören, all solche Dinge, aber sehr gezielt so gemacht, dass halt nie die EU selber entscheidet, sondern dass immer die Hinweisgeber sind und die dann auch wiederum nicht entscheidet, sondern die EU betont dann immer, die Plattformen entscheiden selber. Mhm. Aber es wird ihnen sehr genau per Gesetz und so gesagt, wie sie zu entscheiden haben. Also es wird sehr intensiv und zielgerichtet daran gearbeitet, da so einen Schleier drüber zu machen, damit es pro forma gesetzeskonform aussieht, auch wenn es das natürlich nicht ist, aus zumindest dem Geiste nach. Und ich meine auch, jedes Gericht, das irgendwie wüsste, was in meinem Buch drinsteht, kann das eigentlich nicht als verfassungskonform betrachten.
Also ich hoffe, die lesen es natürlich, deswegen gerne mal das Video teilen, gerne auch dann an vielleicht Verfassungsrichter. Norbert, wenn ich dir vor 10 Jahren das gesagt hätte, was du uns gerade offenbart hast, hättest du gesagt, okay, Marc, nimm den Aluhut ab, das ist eine Verschwörungstheorie?
Ja, vor 10 Jahren, wenn es mir gesagt hätte, da war es noch eine. Also da hat es gerade angefangen. 2014 wurde damit angefangen, das systematisch aufzubauen. Da habe ich angefangen zu bloggen, da wusste ich auch noch nichts davon. Ja. Wobei ab 2016 habe ich gemerkt, da läuft was. Da hat sich's ziemlich konzentriert. Also bei uns mit der Kein Geld für Rechtskampagne gegen Medien. Der Atlantic Council hat eine Feindesliste rausgebracht mit Politikern in Deutschland. In den USA gab es eine Feindesliste mit Medien. Auf der ersten Seite der Washington Post, ganz krass unseriös und trotzdem auf der ersten Seite. Wahnsinn. Da hat man gesehen, da muss ihnen jemand gesagt haben, mach das mal, weil das macht sonst keine seriöse Zeitung, wo 200 kritische US-Medien, meistens rechts, aber auch links, da als Feinde der USA und als Putin-Trolle und so, wo auch explizit drin steht, was sich jetzt immer mehr durchsetzt, dass es nicht drauf ankommt, ob es da Beziehungen zu Russland gibt, wenn die kritische Narrative verbreiten, die den Russen gefallen, dann sind sie nützliche Idioten und zu bekämpfen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist schon sehr beängstigend. Frage jetzt an dich ist, wer steckt dahinter? Was ist die Intention? Also ist es jetzt irgendwie, will man da irgendwelche amerikanischen Interessen durchdrücken oder ist es was ganz anderes? Ist es privatwirtschaftlich? Also
am Anfang, da als ich anfing zu schreiben, dachte ich noch, es ist auch Propagandakrieg mit Russland.
Ja.
Inzwischen bin ich zur Überzeugung gekommen, es ist ganz überwiegend bis fast nur Teil dieses Propagandakriegs, also es ist hybride Kriegsführung. So hat es angefangen. 2014, der Startschuss war praktisch der Umsturz in der Ukraine und die Besetzung der Krim durch Russland, die Annexion. Ja. Da ist der Propagandakrieg mit Russland, fing an heiß zu laufen.
Ja.
Und da wurde angefangen, all diese Institutionen aufzubauen. Da gab es den ersten Faktenchecker-Gipfel in London, aus den EU raus, aus der USA finanziert, geheimdienstnah. Dann gab es das Faktenchecker-Netzwerk im nächsten Jahr. Es wurde das NATO-Stratcom, strategische Kommunikation ist ein anderes Wort für Propaganda, Zentrum in Riga aufgebaut und ein EU-Pendant dazu, ein Zentrum für hybride Kriegsführung, die eng zusammenarbeiten, die wiederum enge und vielfältige Kontakte zu den Universitäten und zum NGO-Komplex in Sachen Desinformation haben. Und von dort aus wird viel koordiniert. Also es kommt letztlich alles aus dieser hybriden Kriegsführungsecke, aus NATO, US-Militär.
Gegen Russland, wahrscheinlich auch dann gegen China. Aber was hat dann der ganze Klimagedöns damit zu tun und Umweltverbände? Weil wir haben die Deutsche Umwelthilfe, wir haben Sodan, Politiker, die praktisch gegen mit Majestätsbeleidigungsparagrafen gegen unbescholtene Bürger und Journalisten vorgehen. Also wie kann ich mir da einen Reim drauf machen? Oder auch RKI-Files etc. Also wie wirkt das alles zusammen?
Ja, das kann man sich vom Atlantic Council in den Broschüren schön erklären lassen.
Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
Da geht's drum, die Autorität des Staates zu bewahren, weil wenn der Staat zu sehr an Vertrauen verliert, die Regierenden und die Bevölkerung nicht mehr mitzieht, dann wird man schwach im Propagandakrieg mit dem Gegner und im richtigen Krieg, weil den Propagandakrieg gibt's ja tatsächlich, ne? Man konnte das in Corona gut beobachten, ne? Wie RT Deutsch und Sputnik das mit Begeisterung vervielfältigt haben, was es so an Maßnahmenkritik gab und Demonstrationen und die Übergriffe gegen die Demonstrationen. Wenn man gleichzeitig nach Moskau geguckt hat, dann war es da kein bisschen besser, eher schlimmer. Aber es passt denen natürlich, das beim Propagandafeind irgendwie hochzuziehen. Also diese Intention gibt's. Es wird natürlich massiv übertrieben und übernutzt, das als Entschuldigung zu nehmen, jede Kritik an der Regierung dort einzuordnen, weil es sind ja in aller Regel Sachverhalte, die kritisiert werden, die zu kritisieren sind. Sonst funktioniert's ja auch für Russland nicht. Ne? Ja. Das heißt, wenn man alles, was den russischen Medien, Staatsmedien irgendwie gefällt und was sie gern vervielfältigen, dann als direkte oder indirekte russische Propaganda bekämpft, dann bekämpft man damit fast jegliche Regierungskritik, weil es ist in aller Regel echte Kritik, die da geäußert wird. Und das wird eben gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit von der Frage weg.
Nee, ganz und gar nicht. Mit deiner Recherche, welches ist denn die größte und welche ist die gefährlichste NGO in Deutschland nach deinen Recherchen? Oder die mächtigste?
Ja, also gefährlich ist immer eine Frage der Dimension. Es sind so viele, dass ich jetzt die Beträge nicht alle im Kopf habe. Was auf jeden Fall eine zentrale Organisation ist, sehr wichtig, ist die Amadeo Antonio Stiftung. Die hat, also ich stelle es da im Buch.
Die ist eher grün, ne? Also ich glaube von den Grünen.
Nicht so sehr rot-grün, kann man sagen, aber auch Verfassungsschutz. Also der Verfassungsschutz sitzt im Aufsichtsrat. Oh. Die Annette Kahane, oder heißt nicht Aufsichtsrat, so ähnlich. Annette Kahane, die bis vor wenigen Jahren die Gründerin und Leiterin war, die war vorher informelle Mitarbeiterin beim Stasi und da hat sie eine Organisation gegründet, wo jetzt wieder der Verfassungsschutz in der Aufsicht sitzt.
Ja gut, man bleibt bei seinem Kerngeschäft.
Man bleibt bei seinem Kerngeschäft. Also die kümmern sich drum, alles, also Antisemitismus und Recht zu bekämpfen und eine extrem weite Definition von Antisemitismus zu popularisieren. Absurd weit. Ich übertreibe nicht nach dem, was die Stiftung schreibt und Kahane auch öffentlich gesagt hat. Ist alles, was man Verschwörungstheorie nennen kann, gleichzeitig antisemitisch, weil Antisemitismus war die wichtigste große Verschwörungstheorie. Und deswegen gilt umgekehrt, alles, was Verschwörungstheorie ist, ist antisemitisch.
Also wenn ich sage, ich bin Flacherdler, die Erde ist flach oder es gab nie eine Reise zum Mond, dann ist man gleich auch
antisemitisch. Aber es ist schlimmer, weil Verschwörungstheorie wird auch definiert. wird unterschieden, was ist Verschwörungstheorie und was ist anständige Kritik an den Regierenden oder den Verhältnissen. Zulässig ist, wenn man sagt, da läuft was schief, aber davon ausgeht, dass die im Grunde schon das Richtige wollen, aber es gibt halt, oder vielleicht ist auch mal einer korrupt oder so, ne? Ja. Aber im Grunde, das System ist in Ordnung und die Herrschenden wollen im Großen und Ganzen das Richtige, aber die kriegen es nicht immer so hin. Das ist in Ordnung.
Ja.
Aber wenn man die Regierenden kritisiert und sagt, die verfolgen eigene Ziele,
dann ist
die
es
wollen gar nicht unser Bestes, dann ist das Verschwörungstheorie und dann ist es antisemitisch. Und also das klingt abgedreht, aber das ist einer der am besten finanzierten NGOs von der Regierung her, also um die 6-7 Millionen jedes Jahr, nur für die. Und diese Definition, die hat da Verfassungsschutz übernommen. Also wenn man so in dieses Gutachten guckt, ja, von wo es um die AfD ging, da sind Dutzende bis 100 Seiten, ich weiß nicht genau wie viel, über Antisemitismus. Und das folgt genau dem Prinzip, dass, also zum Beispiel an einer Stelle, dass wenn man Gates und Schwab und Rockefeller kritisiert Rothschild oder Rockefeller, ich weiß nicht mehr genau, also mindestens zwei waren keine nicht jüdischen Glaubens, ne? Aber es ist trotzdem antisemitisch, weil der Gates in gewissen Kreisen ja praktisch als Ehrenjude gilt, weil er so schlimm ist und der Schwab wird, also in dem Maße. Und also wie gesagt, sehr einflussreich und schon 2016, als Deutschland anfing, so den Eisbrecher zu machen für das, was nachher in der EU kam, da war die Amadeo-Antonio-Stiftung mit dabei, zusammen mit Heiko Maas von der SPD, der damals Finanzminister war, Druck auf Facebook zu machen. Und und dann kamen die Faktenchecker und ja, die Faktenchecker Korrektiv von Korrektiv und der ARD-Faktenchecker, die fing 2017 an, die hatten alle Leute, die praktisch aus der Amadeo-Antonio-Stiftung kamen. Das war so der Schoß personell von dem Ganzen.
Wahnsinn. Weißt du, wie viel Geld oder Steuergelder denn diese ganzen NGOs in Deutschland bekommen? Gibt es da eine Zahl?
Pi mal Daumen. Es gab kürzlich eine Anfrage, ich glaube von der AfD, die beschieden wurde, dass das nicht geht, dass das viel zu aufwendig wäre zu recherchieren.
Gott, so viel.
Man kann auch, ich kann das gut nachvollziehen. Es gab ja kürzlich auch diese Meldung, dass da irgendwelche NGO-Leute in eine Schule gingen, um gegen rechts aufzuklären und so, und da Pornohefte verteilt haben dabei, ne? Das waren welche, die wurden von den Falken, das ist glaube ich die SPD-Jugendorganisation, finanziert. Das Programm wiederum wurde von der Amadeo-Antonio-Stiftung finanziert, die wiederum das Geld aus Demokratie leben hatte, ne? Wenn man natürlich so jemand wie Amadeo Antonio Geld gibt, die es dann wieder beliebig weiterverteilen können, klar, und da wird es dann nochmal weiterverteilt, da weiß die Regierung schon gar nicht mehr, wer das eigentlich ist. Und man sieht auch, wie die Verantwortung da verschwindet. Ne? Da wurde gerade noch irgendwie der erste Auftraggeber kritisiert, ne? Ganz vereinzelt noch die Amadeo-Antonio-Stiftung bis zur Regierung, bis zur Familienministerin, die da eigentlich den Kopf hinhalten müsste, ne? Schon weil sie gar nicht weiß, dass ihr Geld da zu irgendwelchen Leuten durchgeht, die Porno, aber sie ist nicht verantwortlich, weil, und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist auch nicht verantwortlich, weil die haben ja nur diese Projektbeschreibung gehabt und die sah okay aus und die Falken hatten auch nur die Projektbeschreibung, keiner ist schuld.
Ja, schrecklich. Aber also ich gehe schon davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere Millionen sind, wenn nicht sogar
Also allein Demokratie leben ist inzwischen 200 Millionen. Und das
jedes
ist
Jahr?
Jedes Jahr, und das ist ja nur ein Ausschnitt.
Boah, krass, okay. Das ist natürlich heftig. Okay, dann können wir dann schon über größere Summen reden.
Ja, vielleicht ja,
so wahrscheinlich so an die halbe Milliarde bis Milliarde wahrscheinlich dann pro Jahr, oder?
Ja, Milliarde ist wohl die Obergrenze.
Wie ist es denn? Wir hatten ja diese 551 Fragen zu den NGOs, die ja dann nie beantwortet worden sind. Also die CDU war da erst vor dem Wahlkampf sehr penetrant und danach gar nicht mehr. Also hat man sich da geeinigt oder was ist da der Deal? Hast du irgendwas Erkenntnisreiches für uns?
Ja, es war den, ich setze mich im Buch auch damit auseinander, warum das wohl ist. Die haben also diese Programme einfach so fortgeführt,
genau.
Zum Teil noch ein bisschen aufgestockt. Ich habe zwei Erklärungsstränge.
Bitte.
Zum einen, dass Merz und seine Leute vorher halt nicht an den Schalthebeln saßen und nicht so mitgekriegt haben, wie so die NATO-Beziehungen sind, ne? Da gab es eine Sitzung im Innenministerium mit vielen NGOs und Stiftungen, die das Geld geben, wo dann solche NGO-Netzwerke draus wurden. Mhm. Eines sind die NGOs, die vom Wahrheitskomplex wie Korrektiv und andere, die über Demokratie leben, finanziert werden. Das andere eine Reihe andere, das sehr dezidiert sicherheitspolitisch ausgerichtet ist, aber auch vernetzt mit diesem ersten des Wahrheitskomplexes. Also die berufen sich auf die Zeitenwende und auf das Sicherheitskonzept der Regierung. Das heißt, das hat er dann wahrscheinlich gelernt, dass das nicht einfach so irgendwelche lästigen NGOs sind, sondern dass da das Militär und der Propagandakrieg dahinter ist, dass man das nicht so einfach abwickeln kann. Und ich vermute, das andere ist, dass man eben auch, dass er eben auch gelernt hat, dass man die einsetzen kann, zum Beispiel gegen Abweichler, also natürlich gegen die AfD, was die CDU ja auch will, und dann auch vielleicht gegen Abweichler in eigenen Reihen oder so, aber das ist ein bisschen spekulativ.
Hast du bei deiner Recherche auch über die großen oder die bekannteren NGOs was herausgefunden, wie zum Beispiel Volksverpetzer? Die sind ja auch immer wieder in den Medien.
Volksverpetzer ist bei mir nicht so im Fokus, weil sie, glaube ich, kein staatliches Geld kriegen und da nicht eingebunden sind. Also die sind ein bisschen zu unappetitlich und drastisch. Die gehören nicht in dieses EU-Netzwerk der Faktenchecker. Und
Was ist mit der Deutschen Umwelthilfe?
Deutsche Umwelthilfe kommt auch nicht vor. Der European Climate Fund heißt da, glaube ich, ist einer der größeren Finanzierer des Wahrheitskomplexes. Mhm. Also ich habe so auf meinem Blog habe ich so eine Begleitseite, wo es einerseits noch Porträts von diesen Institutionen gibt, zum anderen die Finanzierer, wo es zusammengetragen ist bei den Stiftungen, welches die sind, die relativ viele von vom Wahrheitskomplex finanzieren. Da ist dieser European Climate Fund ziemlich vorne mit dabei, der wiederum von anderen Stiftungen finanziert wird.
Was ist mit Compact?
Ja, Compact ist relativ wichtig. Die habe ich vergessen fällt mir jetzt auf, beim
Aufzählen.
Beim Wahrheitskomplex. Ja. Das ist eine der wichtigen Organisationen, der Kampagnenorganisation, die Shitstorms organisieren gegen diejenigen, die als Verbreiter von Desinformation markiert werden, damit die auch im realen Leben keine Hallen mehr kriegen, um zu Leuten sprechen, die also die Druck auf die Veranstalter machen, dass die gar nicht erst einladen oder wieder ausladen, wenn sie doch eingeladen werden. Ich habe auch auf meinem Blog ein Cancel Culture Tagebuch, das inzwischen ziemlich lang ist.
Wer fällt da drunter? Wer wurde da zum Beispiel gecancelt?
Daniele Ganser, Roger Waters, der Kabarettist Uli Massoud, Stefan Homburg.
Gut.
Viele Dutzend. Mhm.
Aber die sind eigentlich Methoden der Stasi, oder? Oder der Gestapo vielleicht sogar schon.
Ja, wie man es nennen will. Ne?
Also man nicht soll demokratisch,
ja
keine oder?
NS-Vergleiche also machen, aber es erinnert natürlich auch die Sprache, erinnert ja sehr an die DDR, was aber letztlich auch ein bisschen Hoffnung macht, weil zu den Problemen, die das hat, ist, dass es, wenn man eben eine einzige Wahrheit durchsetzen will und alles andere diskreditiert und alle Begriffe umdeutet, ne, das führt zu Erstarrung und
Kollaps.
Es ist ja auch wichtig, kritisiert zu werden und mit Kritik umgehen zu müssen und so. Und wenn man das auf diese Weise abblockt, erstarrt natürlich alles und es glaubt einem auch irgendwann keiner mehr. Und es war ja in der DDR auch so, dass nur die 100-Prozentigen irgendwie das noch ernst genommen haben. Aber die große Mehrheit hat auf Durchzug geschaltet, weshalb ja auch im Osten, weil es eben diese Erfahrung gibt mit solchen Sprechblasen, mit diesem Umdeuten der Begriffe und so, dass sehr viel mehr Misstrauen da ist und die viel früher schon angefangen haben, das zu hinterfragen als im Westen, wo es jetzt erst so langsam kommt, in Gang kommt.
Ja, Kampakt ist auch dahingehend, glaube ich, relevant, weil, wie du gesagt hast, es werden orchestriert Shitstorms und organisiert und auch Menschen gecancelt tatsächlich, weil sie eine andere Meinung haben. Aber sie sind ja auch dann praktisch sowas wie die Muttergesellschaft von Hate Aid, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also die initiieren auch andere Organisationen, die ebenfalls auch wieder die demokratische Ordnung dementsprechend attackieren mit Meinungskorridor, der limitiert ist.
Ja, sowohl, also Gerald Hansel ist, glaube ich, ein Drittel mit seiner Organisation von Hate Aid, also Kämpfer und zwar mit anrüchigen Methoden gegen rechts, ne, mit Werbeboykotten. Kampakt ist ein anderes Drittel. Die Chefin kommt von Kampakt. Das heißt, die Ausrichtung ist ziemlich klar.
Wenn aber Kampak bekommt keine Staatsgelder.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es den Skandal, dass er Geld von den Grünen oder vom Staat, bin ich mir also sicher. Und dann sozusagen Wiederum die Grünen finanzieren, also dass da... da gab es schon fischige Sachen irgendwie, aber ich krieg's jetzt aus dem Stand nicht mehr zusammen.
Kein Problem. War das nicht auch, dass die Hate Aid, Frau Hotenberg und wie sie heißen, die waren ja bei Böhmermann und haben sich beklagt, dass sie keine Gelder mehr bekommen jetzt vom Staat? Weil was ich mir nicht erschließt, ist, es heißt ja,
also keine ist sicher zu viel, ja.
Ja, Non-Government Organizations, NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, warum sollten die denn Steuergelder bekommen? Weil das, wenn ich unabhängig bin vom Staat, will ich auch kein Geld von ihm haben. Also wie kommt dieses...
Ja, sie sind nicht unabhängig. Also der Begriff, der klingt zwar so, als ob man gerade nicht, man ist nicht Staat, das stimmt schon, aber der kommt von der UN praktisch. Ne? Das waren die Organisationen, die... war ja zuerst nur für die Staaten, ne? Und dann haben sie das geöffnet und dann dürften solche Organisationen eben auch mit am Tisch sitzen und die haben den Namen gekriegt Non-Government Organization, also die Organisation, die wir mitspielen lassen, weil sie so regierungsnah und systemtreu sind, die aber keine Regierungen
also
sind.
Daher
kommt es her. Ja, also bei der EU ist es extrem deutlich. Ich habe bei den Organisationen immer wieder geguckt, was ihre Lobbyaktivitäten sind. Da kann man sehen, welche Meetings sie mit der EU-Kommission hatten und wer da jeweils noch dabei war. Und da gibt's oft Meetings mit 5 bis 10 Organisationen, Anhörungen der sogenannten Zivilgesellschaft. Und alle Organisationen sind entweder von der EU-Kommission gegründet und oder von ihr finanziert.
Wahnsinn.
Das heißt, die gründen sich die Organisation, die sie dann wiederum anhören, damit sie ihnen das sagen, was sie eh schon tun.
Also eigentlich wollen. Eine Art intellektueller Inzest, aber auch monetärer Inzest.
Ja, das ist Betrug am Wähler letztlich, ne? Dass man so tut, als ob man jetzt das Volk via diese Organisation informiert. Anhört. Also die Amerikaner haben den schönen Begriff AstroTurf. Turf ist praktisch Kunstrasen. AstroTurf ist Kunstrasen. Ne? Man kann es Kunstgraswurzelbewegung nennen. Ne?
Wahnsinn.
Was wie eine Graswurzelbewegung aussieht, aber Kunstgras ist von oben verlegt.
Ist die WHO und die UN eigentlich auch eine NGO? Also könnte man das praktisch auch als NGO bezeichnen? Nee,
das sind internationale Organisationen. Ja. Das ist eine andere Kategorie. Ja. Aber die sind extrem aktiv in diesem Feld. Deswegen haben sie auch ein eigenes Kapitel Ausforschung des Internets nach kritischer Meinung, Manipulation in Richtung gewünschte Narrative und arbeiten sehr eng mit den Plattformen zusammen, haben Verabredungen mit Google, dass Google ganz vorrangig WHO-Botschaften aussendet und alles unterdrückt, was dem entgegensteht, YouTube auch und andere Plattformen, haben Programme mit Influencern, Schleichwerbern, die ihre Botschaften an den Mann bringen sollen. Also da wird ganz viel gemacht auf der Ebene.
Ja, ich weiß noch, während Corona gab es ja unter jedem Video, wo dann irgendwas mit dem Thema
zu tun hatte.
Gibt's immer noch. Ja, gab's immer diese WHO-Richtlinien und so. Bei uns wurde, also bei mir wurde sogar ein Video gesperrt. Da hatte ich sogar einen Epidemiologen hier, Professor Dr. Paul Cullen, und er hat eigentlich nur das gesagt, was damals, also was heute noch gilt eigentlich, wurde aber damals als Desinformation gecancelt. Jetzt kann man es hochladen ohne Probleme. Und ich finde es auch immer, man erkennt auch daran, ob es Klaköre der Macht sind, wenn auf einmal dann irgendwelche Influencer bei der EZB sitzen oder so oder auch bei anderen NGOs oder halt dann diese Meinung propagieren, die dann das Narrativ sind. Jetzt eine Frage ist, wir kennen die legendäre Rede von Chetty Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er gesagt hat, die Freiheit, die Meinungsfreiheit in Europa ist unter Beschuss und die Trump-Regierung würde gegen diesen Wahrheitskomplex sozusagen vorgehen. Hatte er recht und glaubst du, dass Trump das besser macht, wie jetzt zum Beispiel wir?
Er hatte sehr recht. Und er war auch sehr heuchlerisch, weil es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass er sagte, unter Trump wird das Gegenteil gemacht, dass das Gegenteil nicht Meinungsfreiheit ist, sondern Unterdrückung der anderen Seite, weil der Wahrheitskomplex wurde in sehr starkem Maße gegen Trump in Stellung gebracht. Und dagegen wehrt er sich. Und das ist natürlich in Sachen Meinungsfreiheit nichts wert, wenn sich die wehren, die zensiert werden. Es müssen sich schon auch die wehren, die nicht selber betroffen sind. Ja. Das soll nicht die diskreditieren, die sich wehren.
Ja, ne? Ja.
Aber bei Trump sieht man halt sehr deutlich, wie scharf er andere Meinungen unterdrückt. Man sieht das auch beim Wahrheitskomplex, der geht ja bei uns überwiegend auch gegen rechte Ansichten, konservative, aber auch gegen nicht systemtreue Linke. Ne? Das ist nur überwiegend rechts, weil die Rechten im Moment weniger systemtreu sind, weil den Linken so das Gehirn gewaschen wurde, dass da nicht die ganzen Begriffe mit Solidarität und all sowas, die zielen halt auf linke Gehirne ab, ne? Und um die Rechten hat man sich nicht so gekümmert. Aber als die Chefinnen von Hate Aid von Trump sanktioniert wurden, ne, da konnte man auch sehen, dass in den Kommentaren und so von rechts, dass da sehr viel Jubel war und ja, die sollten wir auch sanktionieren und jene, und das ist natürlich der gleiche Effekt, ne? Das
nur
ist eben, solche willkürlichen Sanktionen sind immer falsch, egal gegen wen sie sich richten, das soll man nicht gut finden und es gehört zu meinen Folgerungen und zu dem, was man tun kann, das ist eben, das nicht zu machen, sondern der Wahrheitskomplex ist am Ende, wenn die Linken sich für die Wahrheit, für die Meinungsfreiheit der Rechten einsetzen und umgekehrt, dann ist Schluss.
Glaubst du daran, dass es kommen wird?
Also es ist unterwegs, es hat sich schon sehr viel gedreht, in den 8 Monaten, seit ich angefangen habe, das Buch niederzuschreiben. Damals hatte ich noch das Gefühl, ich muss da wirklich ganz vorne anfangen mit Bewusstsein schaffen. Jetzt ist Korrektiv und Hate Aid doch schon sehr in der Defensive, ja. Und die Familienministerin sieht sich auch schon genötigt, für ihre Parteibasis mindestens so zu tun, als täte sie was gegen diese Programme und so. Ich glaube noch nicht so richtig dran, dass da wirklich so gekürzt wird, wie angekündigt.
Glaube ich auch nicht, ja.
Das ist ja auch sehr nützlich, ne? Da wird getrommelt wie noch was, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns spenden, ja. Weil die Regierung will nicht und nicht mehr und so. Das wird ja massiv übertrieben, als ob es gar kein Geld mehr gäbe. Ja. Die hat angekündigt, dass 200 Programme auslaufen zum Ende des Jahres. Es gibt insgesamt 3000 in Demokratieleben. Das heißt, sie nicht mal 10%. Wahnsinn. Und viele wären wahrscheinlich sowieso ausgelaufen und man kann da eben neue Anträge stellen. Also man muss da
jetzt. Also wird es genützt, um Geld zu sammeln, bitte.
Ist ein bisschen den Verdacht. Man muss es nachverfolgen, aber ich bin noch skeptisch. Mhm.
Jetzt kam ja das Urteil vom Landgericht Berlin bezüglich der Korrektivgeschichte raus mit Potsdam. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch so, denke ich mal, wahrscheinlich der Anfang vom Ende, weil jetzt wir einfach gesehen haben, dass Millionen Menschen auf die Straße gekarrt worden sind, mit Steuergeldern teilweise finanziert, die Politik das Ganze instrumentalisiert hat, um einerseits die Bauernproteste zu beenden und andererseits wahrscheinlich auch die große Oppositionspartei AfD irgendwie zu schädigen oder zu diskreditieren. Was für einen Reim machst du dir daraus? Vor allem dadurch, dass man auch weiß, dass die Korrektivchefin am Wochenende vor diesen großen Demonstrationen noch im Bundeskanzleramt ein- und ausging.
Ja, also ich habe da keine Insiderkenntnisse, aber wenn man so liest, was man lesen kann, dann und sieht, wie orchestriert das Ganze war, ne?
Wie schnell
und
auch,
wie schnell und wie gleich schon die ersten Theater Aufführungen, ja, mit passendem Theater war und dann alles, was staatsnah ist, von Parteien über Gewerkschaften und alles da massiv aufgerufen haben, die waren ja alle schon bereit irgendwie. Das sieht schon sehr verdächtig aus letztlich.
Ja, also ja, es klang wie so eine SED-Veranstaltung eigentlich, wo schon alles vor geplant war. Brauchen wir überhaupt NGOs? Also was sagst du dazu? Also braucht man die als irgendwie als Korrektiv in der, also sag ich schon selber Korrektiv, als Korrektiv in der Demokratie oder ist das
richtige NGOs wären eine gute Sache. Thilo Bode hat ein Buch rausgebracht, der Gründer von Foodwatch, vorher mal Chef von Greenpeace, Deutschland oder Europa, glaube ich, der mahnt da ziemlich die NGOs und der ist ja wirklich ein Insider und sagt, das ist extrem problematisch, dass die sich so von staatlichem Geld abhängig und steuerbar machen dadurch. Das ist nicht ihre Funktion und dafür braucht man sie nicht als Hilfstruppen des Staates letztlich, sondern die sollten sich davon unabhängig machen. Und dann ist das ja völlig okay, wenn und wirklich hilfreich, wenn bürgerschaftliches Engagement stattfindet und die Leute sich zusammentun, um was zu tun für die Werte, die ihnen wichtig sind und anderen zu helfen und so. Aber man braucht ja keine staatlich finanzierten NGOs, um Regierungsaufgaben, wie die normalerweise die Justiz übernimmt, zu machen. Also man will die auch gar nicht. Ne? Was hat eine Hate Aid da damit zu tun, festzulegen, was gesetzeswidrig ist und was nicht? Da sollen die das Geld den Staatsanwälten geben und dann haben die auch die Kapazität, das Internet zu durchforschen und den Plattformen zu sagen, dass da was Illegales ist, was sie löschen sollen. Ja. Aber was hat da so eine NGO zu tun? Das ist nur Verwischung der Verantwortlichkeiten und so tun, als ob man als Staat nicht zensieren würde. Mhm.
Ja, das gleiche mit Trusted Flecker. Also das ist ja wirklich Denunziation hoch zwei. Und für mich eigentlich ein Schlag ins Gesicht oder auch eine Art intellektuelle Beleidigung für jeden überzeugten Demokraten.
Wobei ich habe das ein bisschen recherchiert. Es scheint im Großen und Ganzen bisher okay zu sein, dass die wirklich Illegales flaggen. Aber das Problem ist natürlich, dass das hochgradig politisierte Institutionen sind und die Auswahl eben selektiv ist. Das heißt, das sind Kämpfer gegen rechts. Und die gucken auf der rechten Seite, was sie Illegales finden. Aber links nicht. Aber die gucken links nicht. Und das ist, das macht ein Staat zwar auch, aber er darf es eigentlich nicht. Also da kann man ihn wenigstens noch ein Wickel nehmen. Bei Hate Aid und Konsorten gibt es nicht mal Regeln, die das verhindern.
Wow,
es,
okay.
Das dürfen sie einfach so machen. Die können sich raussuchen,
was auf dem linken Auge
wo sie gucken. Ja, ne? Die sind da blind, der Verfassungsschutz natürlich auch, ne? Aber und die Bundeskriminalämter, die aber auch mit solchen Organisationen zusammenarbeiten, die nur nach rechts gucken. Ne? Wenn man sich in die, wenn man die Berichte angucken, dann sind so Beleidigungen und Ähnliches wird unterteilt nach rechts und links, ne? Das ist der Faktor 15 oder 20 von rechts und links, und das ist ja hochgradig unplausibel, ja, das ne? Dass dass die Linken dann nicht beleidigen und sowas, aber das interessiert halt nicht.
Ja, passt ins Narrativ wahrscheinlich. Was ist denn das International Fact Checking Network?
Ja, das ist diese 2015 gegründete Organisation. Das ist so die Mutter der Faktenchecker-Netzwerke. Mhm. Gegründet, nachdem 2014 dieser Faktenchecker-Gipfel war, das war eine Wende, wo man nachvollziehen kann, wie aus den Faktencheckern, die bis dahin Politikeraussagen, Wahlversprechen und sowas gecheckt haben, geguckt haben, was wird da draus, ist es plausibel, hat er es gemacht und so, das waren früher Faktenchecker.
Ja.
In dem Gipfel wurde ein ukrainischer Faktenchecker ins Zentrum gestellt, der mit ganz viel US-Geld und in 14 Sprachen angebliche russische Narrative wegcheckt, also ganz klar Propagandakrieg mit Russland aus der Ukraine, und das wurde da zum Vorbild gemacht, ne? Und dann ist das Geld da reingeflossen und die ganzen Organisationen, die da dabei waren, wurden dann halt umgedreht in Richtung das, was sie jetzt machen, ne? Die unerwünschten Narrative wegchecken, und die das organisiert haben, haben mit Geld vom teilweise vom Staat oder vom NED, was letztlich auch der Staat ist, aber sehr CIA-nah, haben dann dieses Netzwerk gegründet, was Lizenzen für Faktenchecker gibt und damit praktisch ein Gatekeeper ist, dass nur die richtigen Fakten checken dürfen, ne? Die praktisch halbstaatlich lizenzierten.
Inwiefern betreibt die NATO Desinformationskampagnen? Hast du da auch vielleicht ein Beispiel dazu?
Also im Prinzip, indem sie diesen Wahrheitskomplex betreibt, ständig und überall. Ein besonders eingängiges Beispiel, das auch zeigt, wie Corona da ein Thema war in Sachen Propagandakrieg. 2021 war es, während sie bei uns die Impfkritik weggecheckt haben. In England konnte man sogar nachlesen, bei der Financial Times war es, glaube ich, dass der englische Geheimdienst den Auftrag bekam, alle Impfkritik, es war irgendwie ziemlich martialisch, also jenseits von Bekämpfen noch irgendwie ein martialischer Begriff. Während das passierte, haben sie gleichzeitig in Thailand das Pentagon eine Kampagne gefahren, eine heimliche in den sozialen Medien mit Influencern und so, um gegen den Sinovac-Impfstoff den schlecht zu machen und alle möglichen Theorien zu verbreiten, was da passieren
weil
kann,
wenn man sich Land den impfen,
weil er aus dem falschen Land kam und man es eben nicht wollte, dass China da irgendwie geopolitisch Erfolge erzielt.
Krass. Wollen die uns damit in den Krieg treiben eigentlich? Also glaubst du, das Endziel der NATO oder diese ganzen Faktenchecker-Geschichte und Wahrheitskomplex ist am Ende ein Krieg mit Russland?
Ich hoffe es nicht.
Aber? Ich höre dann aber.
Ja, ich glaube, es hat letztlich, also es ist natürlich dieser kriegsähnliche Zustand ist erwünscht. Man will ja Russland irgendwie wieder niederrüsten, in der Ukraine beschäftigen und so, ne? Also jetzt nur mal von einer ganz hohen Ebene. Ich bin kein Militärstratege. Ja, ja. Ich will da nicht als besonders kundig erscheinen, aber das scheint mir irgendwie deutlich, ne? Und dafür muss man natürlich Kriegstüchtigkeit, Kriegsbegeisterung oder zumindest Kriegswille in der Bevölkerung aufbauen, damit das funktioniert. Sonst kann man auch keinen Propagandakrieg führen, wenn die Bevölkerung das nicht mitmacht. Man will eben Kontrolle, und letztlich ist es auch so ein Technokratenherrschaftsstreben, ne? dass man eben will, dass alle mitmachen und hinter der Regierung stehen.
Aber es ist irgendwie wieder so 100% an George Orwells 1984, dass man ständig im Krieg ist, um die Menschen in Angst zu halten und zu kontrollieren und zu überwachen. Einmal ist es Ozeanien, dann ist es Eurasien, dann war der Krieg gegen Ozeanien wieder getilgt, dann ist wieder was
anderes. Darauf warte ich noch, dass wir das noch erleben, dass sich der Gegner dann doch irgendwie dreht.
Ja, aber um Gottes Willen, lieber Norbert, ich hoffe, das werden wir nicht erleben. Also, dass es nie passiert sozusagen und wir ein langes Leben haben, aber es ist schon pervers irgendwie, weil wenn man die Menschen
ständig... Ja, das ist ja in 1984 auch nur Propagandakrieg. Ob da tatsächlich ein Krieg stattfindet, weiß man nicht. Ne? Ja. Es wird nur Propaganda. Die kann man auch immer leicht drehen. Krieg dreht man ja nicht so leicht, aber die Propaganda, die kann man immer drehen.
Genau, weil mit der KI kannst du ja alles erzeugen. Also dahingehend kann ich mir das gut vorstellen, weil dann kannst du die Menschen immer irgendwie in Angst halten, und Angst ist halt auch ein Machtinstrument. Hast du jetzt nach der Recherche gar keine Angst, dass dann jetzt vielleicht, wenn das Buch erscheint und dann die Faktenchecker das dann auseinandernehmen, dass du dann irgendwie auch einen Shitstorm bekommst von Kampakt oder irgendwas anderem? Oder gab es schon Warnungen oder Drohungen?
Ich habe vom Blog her eine Abmahnung gekriegt, zum Glück rechtzeitig, damit ich das Buch da entsprechend absichern kann.
Von wem kam die Abmahnung?
Will ich jetzt hier nicht sagen, aber eine von den besonders nervösen Organisationen, die unter Druck stehen.
Okay.
Was
wollten die denn, dass du das jetzt nicht veröffentlichst oder dass du dich...
Dass ich was ändere.
Okay, aber hast nichts geändert?
Das läuft gerade noch. Doch, okay. Ich habe das schon geändert, im Buch vor allem. Anders formuliert, damit es nicht angreifbar ist. Okay. Die Botschaft aber immer noch dieselbe ist. Okay. Weil man kann seinem Verleger nicht so ein Ei ins Nest setzen, weil einen Blog kann ich immer ändern. Ne? Aber wenn die dann klagen und vielleicht doch irgendwie, weil eine Formulierung nicht günstig war, dann Recht bekommen, dann ist das sehr aufwendig. Also so ein Nest... Ja. So ein Ei legt man nicht ins Nest,
aber der Markus Sauer.
Wenn noch nicht gedruckt ist. Ja. Man muss immer mit Ärger rechnen, aber ich habe gelernt, ich habe mal den Michael Hudson gefragt, die gleiche Frage. Der hat gesagt, ach, Bücher interessieren die nicht groß, das wirkt wie Meinungsfreiheit und so, das muss man ein bisschen zulassen, gefährlich sind die Leute, die Leute auf die Straße kriegen, so wie Daniel Gräber oder so mit dem 99% oder Occupy Wall Street oder so. Die Leute, die anfangen, andere Leute zu organisieren, die leben gefährlich.
Okay.
Also man hat natürlich in letzter Zeit gesehen, deswegen bin ich natürlich auch nervöser geworden mit den EU-Sanktionen, mit diesem mittelalterlichen Bann aus der EU ohne Prozess oder sonst was gegen relativ harmlose Publizisten, ne? Jacques Baud hat ja auch vor allem Bücher geschrieben so. Der Militärstratege, der das Ukraine-Narrativ in Frage stellt, ne?
Das ist doch auch ein Riesenskandal eigentlich, oder?
Das ist so die Kulmination dessen, was ich ab 2014 da wahrgenommen habe und was das eben auch besonders deutlich zeigt, dass es letztlich eine militärische Geschichte ist, ein Propagandakrieg. Man hat es auch schon 2024 relativ deutlich gesehen, als die EU-Kommission ihre die Strategie für die nächsten 4 Jahre veröffentlicht hat. Da hat sie ziemlich deutlich alle abweichenden Meinungen und die, die sie verbreiten, als Staatsfeinde deklariert. Also da wurde das schon vorempfunden und das konnte man dann auch nachverfolgen zu einem NATO-Gipfel vorher, der das irgendwie auch schon vorempfunden hat.
Oh mein Gott.
Also die Verbindungen werden ziemlich deutlich. Und das ist ja bei diesen Sanktionen, ist es ja letztlich auch begründet mit, die schaden uns im Propagandakrieg, was anderes sehr deutlich letztlich. Ne? Also das, was ich da herausgearbeitet habe und was noch ein bisschen eine wilde Theorie schien, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so schwierig, den Leuten nahezubringen.
Was können wir denn tun? Was kann der geneigte Zuschauer tun, um das Ganze zu stoppen, um diesen Wahrheitskomplex zu zerstören?
Ja, also es gibt verschiedene Ebenen. Ich habe im Buch als Schlusskapitel drei Ebenen. Einerseits alle möglichen Forderungen, um den Rückabzuwickeln, letztlich eben für die, ne, die, sei es jetzt in der, ich bin BSW-Mitglied, ne, wenn BSW was fordern will, da können sie da nachlesen, was man so alles fordern könnte in Sachen, was sich ändern müsste im Digital Services Act oder bei der Finanzierung und so. Das ergibt sich ziemlich direkt aus dem Buch, ne? Also im Prinzip das, was da alles gemacht wurde, rückabwickeln. Das andere, und das geht dann in das, was jeder persönlich machen kann, das ist dieses Teile und Herrsche nicht mitmachen. Weil das ist das Prinzip dahinter. Ja, die Bevölkerung, spalten. Die Linken gegen die Rechten, genau. Die Geimpften gegen die Ungeimpften.
Ja, sehr gut.
Und das bedeutet natürlich auch, dass man, es gibt ja immer wieder die Bemerkungen derer, die da auch verfolgt wurden oder sich stören dran, die dann so die Bevölkerungsmehrheit beschimpfen und verunglimpfen als Schlafschafe und welche, die faschistoid sind und so. Das soll man halt nicht machen, weil das da reinspielt. Ja. Ne? Da muss man schon unterscheiden zwischen Täter und Opfer. Und da wurde ja sehr gezielt mit sehr hochstehenden psychologischen Methoden auf die Schwächen der Menschen gezielt, ne? Letztlich auch auf die Stärken, ne? Dass man eben solidarisch sein will und das Richtige tun will. Und genau dahin wurde ja gezielt, ne? Das waren ja oft Leute, die wollten besonders das Richtige tun, haben sich selber auch geschädigt damit als Kaffeebesitzer oder sonst was, die irgendwie besonders restriktiv waren, ne? Die haben gesagt, schadet mir zwar, aber ich will das Richtige tun. Ne? Das sind Opfer, das sind keine Täter, auch wenn es manchmal anders aussieht. Das ist schon wichtig, ist ganz wichtig. Und das Dritte ist, auf einer höheren Ebene, die ein bisschen weiter wegführt, da ist das ja so ein Technokratenprogramm, das nur funktioniert, wenn zentralisiert wird, die Macht und alles, was stattfindet und digitalisiert wird, ne? Und dass man sich dem eben auch widersetzt, dass man sich klar macht, wenn dafür geworben wird oder es so passiert irgendwie, dass alles immer weiter nach oben geht, weil es ja ein Flickenteppich ist, politisch zum Beispiel, wenn die einen so machen und die anderen so, dass das eben gerade gut ist und nicht ein schlechter Flickenteppich und sowas. Und wenn einem wieder eine neue Digitalisierung als effizient dargebracht wird, ne, dass man sich fragt, effizient für wen? Ne?
Naja.
Für wäre ganz EU. Toll, wenn man denen, die da oben sind und die das dann sehr effizient managen können, vertrauen könnte, ne? Weil dann ist es effizient, für die ist es effizient. Mhm. Aber wenn es effizient in die falsche Richtung führt, dann soll man das eigentlich eher unterbinden.
Ja, also gerade so die digitale ID finde ich gefährlich, digitales Geld finde ich gefährlich, Travel ID war so ein Thema eine Zeit lang, dann natürlich auch während Corona, die Covid-App und so fort.
Ja, das ist nur deswegen kein Thema mehr, weil wir es jetzt haben, ne? Und nicht mehr drüber diskutiert wird.
Ja, leider. Gibt es denn eine rote Grenze oder eine rote Linie, wo du sagst, okay, das ist too much, du wanderst aus oder gehst?
Nein, weil ich nicht wüsste, wohin. Ne? Mhm. Ich kann natürlich irgendwo in den letzten Winkeln der Welt, wo keiner sich für mich interessiert und nicht viel passiert, aber dann kann ich auch in meinen Garten gehen und mich einfach nicht mehr, dann will auch keiner was von mir. Ja, ne?
Ja. Das, wer weiß, kann sich ja ändern.
Ja, wenn ich still bin und meinen Garten pflege.
Ja. Was ist das Best-Case-Szenario für dich in 5 bis 10 Jahren und das Worst-Case-Szenario?
Ja, Best Case ist, dass das so weitergeht. Also ich bin ein Fan von Louis Mumford, der nicht mehr lebt, ein genialer Architekturkritiker, Literaturkritiker, der Bücher über die soziale Megamaschine geschrieben hat, ne? Und wie seit Mesopotamien die Leute in solche Megamaschinen eingepasst werden als kleine Teilchen und so. Und der hat geschrieben, die solche Maschinen, die ja immer wieder zusammengebrochen sind. Ne? Manchmal hat es 3000 Jahre gedauert und so. Ne? Das kann schon dauern. Aber die brechen nicht zusammen normalerweise, weil es irgendwie eine Revolution gibt oder von ihnen, sondern weil sich die Leute abwenden und einfach nicht mehr mitmachen oder so, sich nicht mehr dafür interessieren und uns irgendwie zerfällt, weil seine Zeit überschritten ist, seine Botschaften nicht mehr ziehen und so.
Und das ist Best Case?
Das ist Best Case und ich sehe so ein bisschen hoffnungsvolle Zeichen, ne? Ja, also in dieser Erstarrung und Glaubwürdigkeitsverlust und so, das ist so der Best Case.
Ja, also du siehst die Anzeichen wie zum Beispiel mit dem Urteil vom Landgericht und dass die Spendengelder wegfallen, dass Leute austreten.
Dass die CDU genötigt ist, da was zu tun. Also dass Hate Aid und Korrektiv so in der Defensive sind und nicht mehr die Helden.
Der Nation
da,
sind.
Da tut sich was.
Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, das Gute wird gewinnen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber was wäre denn das Worst-Case-Szenario, eine Dystopie aller Brave New World und 1984?
Genau, das Ausmaß der Kontrolle ist schon ziemlich extrem geworden und es wird immer mehr. Aber es ist natürlich dieses Technokratenprogramm alles kontrollieren zu wollen, ist natürlich so monströs, dass man schon Hoffnung haben kann, dass es einfach zu monströs ist und nicht funktioniert, weil es ist ja nicht nur die Technik, sondern es muss ja auch das ganze soziale Konstrukt drumherum funktionieren, dass genug Leute da sind, die das nicht sabotieren, sondern mitmachen und so. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und die Leute wollen ja keine Monster sein. Ne? Und es kann schon sein, dass wenn es irgendwie zu monströs wird, dass dann auch einfach Leute sich abwenden, die mitmachen sollten oder sabotieren.
Ja. Ja, was du auf jeden Fall machen kannst, ist natürlich dieses Video zu teilen, damit es möglichst viele Menschen erreicht, damit die auch vielleicht angestoßen werden, nachzudenken, das Ganze sich kritisch zu hinterfragen. Nach wie vor sage ich vorsichtig vor allem digitalen Geld und so weiter, was da kommt. Die DSA hatte ich auch einige Videos gemacht zum Digital Services Act der EU, der meiner Ansicht nach auch antidemokratisch ist. Ich hatte auch mit Pauline Voss den NGO-Komplex besprochen. Das findet man, glaube ich, hier oben, das Video. Und natürlich auch zum Digital Service Act gab es auch einige Videos. Könnt ihr auch mal gerne in den Shownotes gucken. Ansonsten, das Buch von Norbert lege ich dir ans Herz, um einfach mal da hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, wie krass vernetzt das Ganze ist und dass es schon orchestriert ist, nicht ein wilder Haufen, der irgendwie für sich vor sich hin agiert, sondern dass es wirklich eigentlich in Absprache teilweise passiert. Das ist schon sehr erschütternd. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, lieber Norbert. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Und ja, wir alle können den Mund aufmachen, wir alle können Multiplikator sein, wir alle können die Welt zu einem besseren Platz machen. Und wir müssen nur anfangen, ne? Also deswegen lasst euch nicht irgendwie wie bei George Orwells 1984 irgendwie veräppeln oder in Angst bringen. Lasst euch nicht spalten. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Nachrichten, ne? Sondern ich glaube, es ist wie im Mittelalter gewesen, du hältst sie arm, ich halte sie dumm. Ja, und wenn man das Volk spaltet, dann rottet es sich nicht zusammen und geht gegen den König vor. Das war immer die Idee. Deswegen lasst euch nicht spalten. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sind eine Spezie, wir sind Menschen und lebt Nächstenliebe. In diesem Sinne, lasst ein Abo da, teilt das Video kräftig. Und dir, Norbert, danke ich dir für deine Arbeit und für dieses großartige, erschütternde Buch.
Vielen Dank. Wir bleiben optimistisch.
Immer.